Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 17. August. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute über Internetkriminalität. Keine Sorge, wir sind kein True-Crime-Podcast geworden, aber wenn man sich mal so umhört, ne, Stichwort Hackerangriffe, abgegriffene Zahlungsdaten, Identitätsklau, ja, Internetkriminalität nimmt definitiv zu und das von Jahr zu Jahr. Und auch immer, das ist eine wichtige Erkenntnis, es kann eigentlich fast jeden treffen, ne? Also ältere Nutzer auf dem Land halt ebenso wie werdende Mütter in Hamburg-Eimsbüttel zum Beispiel. Also grundsätzlich gilt, Achtsamkeit ist gut, aber Sicherheit ist besser. Und deshalb investieren viele Unternehmen in Sicherheit und rüsten da auf und das nicht nur zum Schutze der Kundinnen, sondern eben auch zum eigenen Schutz. Patrick Steiner von Michael Klar sind zwei von ganz vielen Kolleginnen, die hier bei Otto und in der Otto Group sich um Sicherheitsthemen kümmern. Und was sie da so machen und worauf Kundinnen im Netz vielleicht auch achten sollten und welche Betrugsmaschen eigentlich gerade so richtig durch die Decke gehen da draußen, darüber sprechen wir heute im O-Ton. Moin, ihr zwei.
Moin, hallo.
Guten Morgen.
Schön dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Patrick, du bist Online Brand Protection Manager. Klingt jetzt erstmal ziemlich aufwendig. Und Michael, du verantwortest das Thema in deinem Bereich bei Digital and Consulting. Mögt ihr vielleicht einmal kurz erklären, Michael, du vielleicht zuerst, Digital and Consulting hat für mich jetzt erstmal noch gar nichts mit Sicherheit zu tun. Was macht denn ihr da?
Vollkommen richtig, Ingo. Am Ende ist es so, dass Digital and Consulting ein Professional Service Provider für die Otto Group ist. Das heißt, wir helfen den Konzerngesellschaften bei verschiedenen Themen. Das kann in der Strategieentwicklung sein, kann aber auch bis hin in die Entwicklung und den Betrieb von Technologielösungen gehen. Und am Ende reden wir heute genau über eine von diesen Lösungen. Wir liefern für die Konzerngesellschaften, Sicherheitslösungen, die von Patrick betrieben werden.
Und Patrick, du bist dann quasi sowas wie unser Sicherheitsdienst?
Ja, also Sicherheitsdienst, das ist natürlich immer sehr breit gestreut. Also wie du es ja schon gesagt hast, das Thema Internetkriminalität, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Ne? Also ich bediene natürlich meinen Teil dazu, aber da habe ich auch zum Beispiel Schnittstellen zur IT-Security halt, ne? Die dann wiederum ihren Teil dazu beitragen. Also je nachdem, wie man das definiert, aber wir sind sicherlich ein Hund, den Otto hat, um sich halt abzuschützen. Ne?
Sag, in der Vorbereitung bin ich über eine Betrugsmasche gestolpert, die ich eigentlich recht spannend fand, zumal ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel von ihr gehört hatte. Stichwort Fake-Shops, da screent ihr ja auch das Netz. Patrick, magst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, was genau ist ein Fake-Shop und wie muss man sich das vorstellen?
Also großenteils oder grundsätzlich kann man da eigentlich so alle Formen des Identitätsdiebstahls, ne, rund um Otto halt zusammenfassen. Und Otto ist jetzt zum Beispiel anders als andere Konzernfirmen, wie die zum Beispiel Fashion-Produkte halt anbieten. Ne? Da gibt es natürlich auch immer wieder perfekte Nachbildung dieser jeweiligen Webshops, damit der Kunden darauf reinfallen. Und wenn ich mir zum Beispiel mal Otto angucke, kann man da wirklich die Fälle Fake-Shops halt zusammenfassen, die eben vorgeben, Otto zu sein, aber eben nicht Otto sind.
Okay. Ja. Okay, also das sind Seiten von Dritten irgendwie programmiert, die sehen aus wie Otto, fühlen sich an wie Otto, aber ist was ganz anderes.
Ja, ungefähr. Die müssen nicht immer so aussehen wie Otto. Das hängt immer ganz davon ab, ne? Okay. Über was wir da eigentlich tatsächlich reden. Und vielleicht hilft es sich da auch mal so von dieser Vorstellung, der irgendwie zu verabschieden, irgendwie so schlecht gemachte Fake-Shops, ne? Wer würde auf sowas reinfallen? Also wir reden ja wirklich über einen großen Business-Kontext. Und da reden wir auch über Darstellungsformen halt, ne, die sich zum Beispiel am Grad der Professionalität, Stichwort organisierte Kriminalität, unterscheiden können, aber auch genauso wie Empfängergruppe halt. Ne? Also ist der private Endkonsument, zum Beispiel ein Konsument von Otto, wollen sie die Daten her, Internetnutzer oder eben auch Mitarbeiter betroffen. Wer ist das? Mhm. Ne? Und da unterscheiden sich wirklich auch so die Darstellungsformen halt. Ne? Das ist sehr, sehr kreativ, die Leute passen sich an.
Woran erkennt ihr, was Fake ist und was nicht? Also wenn du vielleicht auch gerade sagst, so ey, viele dieser Seiten sind eigentlich so gut schon gemacht und so professionell aufgezogen. Wie finde ich die und wie werde ich dem Herr?
Ja, also das ist so quasi so ein Dreiergespann. Einerseits arbeiten wir mit Dienstleister zusammen, wie Michael das eben auch schon sagte. Wir haben auch eigenständige Technologien, die wir eben dazu nutzen, um den Braten fetter zu machen. Und der dritte Part ist so webbasierte Betrugsermittlung halt. Ne? Also man muss sich das dann vorstellen, das spielt ja in der Online-Welt ab. Und ganz, ganz viele Informationen in der Online-Welt, die sind rekonstruierbar, auch gelöschte Informationen halt. Ne? Und da machen wir zum Beispiel auch sehr viel Data-Mining oder ja, also vom Prinzip eigentlich Detektivarbeit.
Ne? Gibt es irgendwie so grundlegende Tipps, die ihr KundInnen mitgeben könnt, um sich gegen sowas zu schützen? Oder anders gesagt, kann man sich gegen sowas eigentlich schützen?
Ja, also man muss da auch unterschiedliche Fälle unterscheiden. Ne? Also mit gesundem Menschenverstand, ne, kann man extrem schlecht gemachte Fake Shops unterscheiden, aber über sowas reden wir eigentlich nicht. So, die Schmerzpunkte bei Otto liegen auf einer ganz anderen Ebene halt, ne? Hat auch was mit der Bekanntheit einfach zu tun, auch international wird viel berichtet. Und ein gut gemeinter Tipp, der zum Beispiel weniger bekannt ist, ist einfach mal so, sich das Registrierungsdatum seiner Domain halt anzugucken. Da kann man auch einfach mal googeln. Registrierungsdatum, Domain, der erste Link. So. Mhm. Und wenn ich da dann zum Beispiel sehe, ich habe hier einen Shop, der 2 Tage halt vielleicht gerade alt ist oder 3 Tage alt ist, aber auf der anderen Seite schon ein Facebook-Profil mit 50.000 Likes hat und dann vielleicht auch 100 Bewertungen bei Trusted Shop, kann da möglicherweise was nicht stimmen. Ne?
Jetzt haben wir im Vorgespräch ja auch so ein bisschen verschiedene Fälle eigentlich mal so durchgesprochen. Also Fake-Shops ist jetzt ein Beispiel, was ich mal ganz spannend fand. Aber es gibt ja eigentlich noch viel, viel mehr Betrugsmaschen. Könnt ihr da mal so einen Einblick geben? Mit was werdet ihr da konfrontiert?
Am Ende ist es ja so, dass wir, ich sag mal, 2 Dimensionen von Betrug kennen. Das eine ist, unsere Kunden werden betrogen und glauben, dass sie bei Otto oder beim Konzern in irgendeiner Art und Weise eine Interaktion haben. Aber in Wirklichkeit ist diese Interaktion mit einem Dritten und die Gelackmeierten sind die Kunden. Es gibt aber, ich sag mal, auch eine zweite Perspektive, wo der Konzern der Betrogene ist. Als Beispiel Fotos. Die sind ja durchaus teuer und Designs von Produkten herzustellen, von Kleidung zum Beispiel, das ist das, was wir tun. Das ist das, wofür unsere Mitarbeiter hier arbeiten. Und diese Designs werden geklaut, schlicht und einfach. Das heißt also, Bilder oder Texte, also Assets des Konzerns, tauchen irgendwo in einem Online-Shop auf und werden dort angeboten. Manchmal auch unter irgendeiner Brand, die von uns, ich sag mal, besessen wird. Oder auch mal völlig ohne, dass das einen Bezug zu unserer Brand gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das Produkt dann da. Wir wissen oft nicht, was der Kunde dann bekommt, wenn er dann dort bestellt. Im Zweifelsfall sogar ein Produkt, das dem von uns hergestellten Produkt sehr ähnlich sieht. Aber es ist halt eine Fälschung am Ende des Tages. Und etwas, wofür wir irgendwann Geld ausgegeben haben, wird dann in betrügerischer Absicht schlicht und einfach geklaut. Auch darauf achten wir. Das heißt, du hattest vorhin nochmal die Frage gestellt, Ingo, wie machen wir das eigentlich? Am Ende des Tages, wir sperren unsere Augen und Ohren auf in das Internet hinein. Also wir suchen explizit nach Bildern. Wir suchen nach Domains, die irgendwie beispielsweise in einem Otto-Kontext sind. Und die gucken wir uns dann intensiv in dem Team an. Und wir finden regelmäßig Produkte von uns wieder, die wir dort nie genehmigt haben, dass die dort angeboten werden können.
Wenn du regelmäßig sagst, das ist so ein bisschen die Anschlussfrage, könnt ihr mal, weil mir fällt das ganz schwer, mir das vorzustellen, wie groß oder vielleicht auch wie nicht groß das Problem so ist, mal so eine Einschätzung geben, wie oft habt ihr solche Fälle, wie oft werdet ihr damit konfrontiert? Also ich weiß nicht, 1-2 Mal die Woche, jeden Tag oder vielleicht viel seltener?
Also der Michael hat es ihm ganz gut erklärt. Ne? Wir müssen uns vielleicht mal so von diesem Gedankengang verabschieden. Ich habe da irgendwie so einen Shop, kauft da was ein und ich weiß nicht, ob da irgendwie eine Ware ankommt. Ne? Wir reden da wirklich über einen Komplex, der wirklich hoch kriminalisiert ist. Ne? Wir reden da von Stückzahlen. Wie Michael das schon gesagt hat, da steht die Brand zum Beispiel irgendeine Otto-Brand oder eine von der Konzerngesellschaft, die Fashion-Brand gar nicht mehr drauf. Sondern die kann es dann in China von den jeweiligen Produzenten auftragsfix bestellen. Und das sind Größendimensionen, die über 6-stellig halt sind. Ne? Sowas ziehen wir zum Beispiel auch wöchentlich halt runter. Ne? Also wir haben dann ein Angebot auf einem bekannten zum Beispiel Marktplatz. Und da bin ich dann halt in der Lage, als Reseller 600.000 Stück zu kaufen. Und problematisch wird das erst, wenn ich als Reseller, als Händler gar nicht mehr weiß, dass ich hier möglicherweise einen Rechtsverstoß halt eingehe. Das Thema hat so eine Dynamik halt angenommen. Und auch das Thema Opportunitätskosten in diesem Bereich halt, das ist so groß, dass man da gar nicht mehr hinkommt, da halt mit dem Hammer halt drauf zu hauen. Ne? Und das betrifft halt, sagen wir mal, so produktbasierte Sachen. Wir reden hier auch zum Beispiel bei Otto, ganz speziell über Otto. Wir haben zum Beispiel ganz viele Krypto-Scams im Namen von Otto. Otto wird in mehreren Ländern des Betrugs bezichtigt tatsächlich. Es wurde vor ein paar Monaten in England eine Otto-Company registriert und angemeldet, gegründet, einfach nur um diesen Scam glaubwürdig erscheinen zu lassen und dort eine glaubwürdige Story halt unterbinden zu lassen. Und das Unternehmen heißt auch tatsächlich Otto Investment irgendwas halt. Und das ist wirklich, also das ist natürlich die Ausnahme, aber das Grundrauschen ist einfach da. Ne? Und diese Pikes, die fallen halt auf, die Schmerzpunkte halt. Ne? Und das ist wirklich permanent.
Ich meine, aber da unterhalten wir uns ja am Ende auch über, naja, wahrscheinlich dann internationale Kriminalität, so wie ich das raushöre, in großer Größenordnung. Also ich meine, da werden ja alleine ein Michael und ein Patrick dann auch nicht mehr weiterkommen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr dann irgendwie eng verdrahtet mit keine Ahnung, Behörden wie dem LKA oder auch mit Interpol?
Also wir sind sehr, sehr gut verzahnt mit sehr, sehr vielen KollegInnen. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Relations Center zusammen, wir arbeiten mit dem Team aus Marketing, Social Media zusammen, wir arbeiten aber auch mit IT Security zusammen, im Bereich des Identitätsdiebstahls bei Fake Domains, ne? Und das Thema LKA, das bedient vor allem so die Fraud Investigation von Otto, wenn es um Intäter halt geht, ne? Und bei einigen Fällen ist ganz besonders ein Fall, der ist eben so stark eskaliert, dass diese Möglichkeit besteht, quasi da mal ein bisschen weiter auf den Zahn zu fühlen halt, ne? Also es ist halt von und bis, es hängt immer vom Fall ab tatsächlich, ne? Man muss sich das halt so vorstellen, diese ganzen Cyberkriminellen, die suchen natürlich Provider aus, von denen sie wissen, dass ihr Betrug möglichst lange online bleibt, ne? Wenn es anders wäre, könnte man sich die Frage stellen, warum so ganze Streaming-Seiten, illegale Streaming-Seiten online sind. Die sind sicherlich nicht online, weil die Rechteinhaber nicht wissen, dass sie da sind, ne? Das ist alles okay. Abgesprochen halt, ne? Das ist einfach so.
Ja. Wo sind da Grenzen? Also gerade wenn du auch sagst, ich finde das Beispiel mit illegalen Streaming-Plattformen ist ganz gut. Also wie werde ich dem her? Also oder anders gefragt, wo wird es quasi für euch vielleicht auch so groß, dass ihr sagen könnt oder müsst, kommen wir nicht gegen an? Oder gibt's das nicht?
Ja, genau. Also da gibt es vielleicht zwei Perspektiven. Das Auffinden von betrügerischen Aktivitäten, das kann man sogar einigermaßen gut automatisieren. Und die Fälle, wie Patrick sagte, sind exorbitant viele. Mhm. Und dann gilt es für uns darum zu gucken, welche sind eigentlich verfolgenswert. Denn genau da ist der Engpass. Und zwar gar nicht so sehr bei uns, sondern am Ende auch in der Exekution. Patrick hatte das Beispiel genannt, dass wir im Zweifelsfall auf asiatische Plattformen oder auf irgendwelche Streaming-Beispiele etc. gar nicht so unmittelbaren Zugriff bekommen, dass die dann gesperrt werden, dass sie dann vom Markt genommen werden. Das heißt, wir müssen gucken, wo lohnt es sich, welchen Kampf wollen wir kämpfen.
Okay, ja, spannend zu sehen, was ihr da macht. Letzte Frage an euch. Wie kann man euch überlisten? Kann man euch überlisten?
Michael, was meinst du, kann man uns überlisten?
Wenn man sich viel Mühe gibt, gelingt das mit Sicherheit. Nichtsdestotrotz, also mir ist nochmal wichtig, den Rahmen festzustellen. Tatsächlich ist es so, dass Internetkriminalität ist relativ leichtgewichtig zu machen und ist inzwischen ziemlich professionell. Also da ist ein Geschäftsmodell draus entstanden und demzufolge, ja, das nimmt definitiv zu. Und was wir tun, ist, ich sag mal, schon mit Kanonen auch dagegen angehen. Also wir bauen hier eine gewisse Expertise auf und wir bauen hier Systeme auf, dass wir das identifiziert bekommen, dass es also nicht an uns vorbeigeht. Das ist wichtig in unserem eigenen Interesse. Wir hatten darüber gesprochen, dass Otto betrogen wird, aber natürlich auch im Interesse der Kunden, damit die nicht in unserem Namen betrogen werden. Das ist ja beides wahnsinnig wichtig für uns und dafür haben wir Verantwortung. Und was gut gelingt, ist, dass wir identifizieren, welche betrügerischen Vorfälle und Machenschaften gibt es da um uns herum. Und ja, vielleicht sehen wir mal einen nicht, kann sein. Mhm. Aber den überwiegenden Teil werden wir auf jeden Fall sehen. Und dann gilt es, wie Patrick sagte, die Spreu vom Weizen zu trennen und die Dinge, die wirklich schmerzhaft sind, wo wir oder Kunden zu Schaden kommen, nennenswert im Umfang zu bekämpfen. Und auch das gelingt, selbst wenn es manchmal zäh ist, selbst wenn es manchmal mühsam ist, den Zugriff zu bekommen, bis dann beispielsweise eine Domain wirklich weg ist und vom Markt genommen ist und ähnliches.
Dann haben wir es heute doch noch mit eurer Hilfe geschafft, schon mal so einen ersten kleinen True-Crime-Podcast zu initialisieren. Vielleicht sollten wir einfach häufiger über solche Fälle sprechen. Hat mir auf jeden Fall viel Freude gemacht. Vielen Dank für den Einblick, ihr zwei. Dankeschön.
Wir danken euch für die Einladung auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkungen gerne per E-Mail ingo.bertram@otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, eine schöne Woche und liebe Grüße aus Hamburg. Thank you.